Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wer letzten Sonntag da war, der weiß, diese Mischung aus Predigt und Interview war so gut wie gar keine Predigt und ganz viel Interview. Das ist heute ein bisschen anders, heute ist so halb-halb. Nee, ein bisschen mehr Predigt. Ich bekomme sonst ja auch langsam Entzugserscheinungen, wenn ich so gar nicht mehr. Einer unserer Werte heißt so, Welt lieben, wir sind Kinder unserer Zeit. Nicht die Abgrenzung vom Zeitgeist, sondern Gottes Liebe zu dieser Welt treibt uns an, sie zu verändern. Darum verleihen wir dem Evangelium Ausdruck innerhalb gegenwärtiger Sprache, Kultur und Form. In der aktuellen Predigtreihe schauen wir ja immer so ein bisschen in unsere Welt, meinen damit unsere eigene kleine, aber auch die große Welt und diese Stadt, in der wir leben. Wir schauen also diese Welt an, von der unser Wert da sagt, dass wir sie lieben. Wir lieben sie teilweise deshalb, weil sie liebenswert ist, aber vor allem deshalb, weil Gott sie liebt. Nicht alles an dieser Welt ist ja so, dass man sich verlieben kann. Und heute geht es jetzt, weil wir jedes Mal bei dieser Predigtreihe einen Begriff aus unserem Wert rausziehen, der ein oder andere hat das vielleicht gemerkt, heute geht es um einen Begriff, nämlich diesen hier, Evangelium. Evangelium wird uns heute als Begriff leiten. Wir glauben, dass es das Evangelium ist, was diese Welt verändert oder verändern kann. Wir glauben, dass es das Evangelium ist, das diese Wirkung in seiner Welt entfaltet. Und das Evangelium ist das, dem wir Ausdruck verleihen wollen. Mit allen anderen Christen weltweit natürlich. So, Evangelium. In diesem Begriff hängt eng zusammen mit dem Mann, der das Evangelium in unsere Welt brachte. Und von ihm wird im Markus-Evangelium Folgendes gesagt. Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da läuft also jemand durch diese Welt und sagt, jetzt mal nicht im alten Lutherdeutsch, sondern so in meinen Worten, es ist soweit, der Himmel berührt die Erde, Gottes Herrschaft breitet sich aus, kehrt um und vertraut auf diese gute Nachricht. So könnte man das ungefähr auch übersetzen. Diese Nachricht, das Evangelium, verändert seit 2000 Jahren diesen Globus, indem es einzelne Menschen erreicht und ihr Leben prägt. So, zwei Menschen, deren Lebensgeschichte vom Evangelium verändert wurde, weil sie irgendwann in ihrem Leben dem Glauben über den Weg liefen oder der Glaube ihnen über den Weg lief, oder beides stimmt ja dann irgendwie, die werde ich jetzt interviewen. Ich habe sie gefragt, ob ich ihnen ein paar Fragen stellen darf und sie haben ja gesagt. Und das sind Carsten und Sarah. Ihr dürft direkt hier hochspringen oder da hinten rumlaufen, wie ihr das lieber mögt. Ich stelle mich mal so. Dieses Mikro. Und ich drücke es jetzt mal dir in die Hand, weil du die Erste bist, der ich eine Frage stelle. Ladies first, genau. Ja, zuerst mal, also viele von euch kennen die beiden, viele von euch kennen sie nicht. Nehme ich jetzt einfach mal an. Sarah. Sarah ist Studierende, das ist aber schwierig zu sagen, der Psychologie in Würzburg. Sag doch mal kurz, wo du herkommst.
Ich komme aus Würzburg ursprünglich, also ich bin hier geboren und aufgewachsen. Also meine Familie kommt auch von hier und ich studiere auch hier.
Du bist so ein bisschen so zu Hause geblieben.
Oder zurückgekommen.
Zurückgekommen
ja, bin ich, ja.
So, bei Carsten, du kannst das Mikro mal, da wird jetzt, nach dem ersten Satz werden die Leute wissen, wo du herkommst, rein
dialektmäßig. Glaube ich nicht.
Doch, das glaube ich. Was hat dich aus Berlin hier in unsere Gegend, du wohnst ja jetzt nicht direkt in Würzburg, verschlagen. Sag mal so kurz, was man über dich wissen muss.
Ja, eigentlich komme ich aus Berlin, bin berufswegen nach Weinsberg verschlagen worden. Das ist so in der Nähe von Heilbronn. Heilbronn ist potthässlich, will niemand drin wohnen. Bin deshalb ins Taubertal gezogen und da lebe ich jetzt seit 14 Jahren.
Okay, was machst du beruflich?
Ich bin IT-Consultant. Ganz trocken, ja.
Ganz trocken. Also so, aber du bist, da stellt man sich nicht vor, dass du dauernd am Rechner sitzt und auf den Bildschirm guckst, sondern du bist viel auf der Straße unterwegs?
Ja, auf der Straße auch. Also hauptsächlich berate ich die fleischproduzierenden Werke von Kaufland und die berate ich mit allem, was mit SAP zu tun hat, Prozessoptimierung, Qualitätssicherung. Und da ist ganz viel Reden, ja. Hauptsächlich Reden.
Okay, Sarah, erzähl mal deine Geschichte. Wie war das, dass dir Glaube über den Weg läuft oder dass du beginnst zu glauben? Wie ist das vor sich gegangen? Wie musst du mir das vorstellen?
Also ich bin eigentlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen oder also in einem deutsch-christlichen Elternhaus. Man wird getauft und geht dann auch zur Konfirmation und ich war deswegen dem Glauben jetzt, glaube ich, nicht abgelehnt, sondern es war immer irgendwie was da war, aber ich habe mich da nie wirklich mit beschäftigt oder drüber nachgedacht. Und dann war ich 16 und hatte die Möglichkeit, bei einem Schüleraustausch mitzumachen. Und der war vom CVJM organisiert und ging nach China. Und da war ich dann mit ganz vielen Jugendlichen aus Nürnberg zusammen dort und habe dort das erste Mal Leute getroffen, die irgendwie geglaubt haben und cool waren, sag ich mal. Also ich kannte das nur so aus der Landeskirche, dass halt Glaube irgendwie sowas Langweiliges. Also es hat mich einfach nie gepackt, muss ich sagen. Und da habe ich halt dann das erste Mal mitbekommen, dass Glauben auch irgendwie spannend und aufregend ist, weil die Leute dort irgendwie, es gab immer eine Andacht, man hat ganz viele Lieder gesungen und irgendwie haben die mich berührt, was ich nicht irgendwie erwartet hätte. Genau, und dann habe ich dort mit ganz vielen Leuten geredet und sie ein bisschen ausgequetscht, warum sie eigentlich glauben und wer dieser Gott ist, an den sie glauben, weil es mich einfach wirklich interessiert hat und ich gemerkt habe, irgendwie, da ist, glaube ich, irgendwas. Genau, und dann habe ich eines Abends mit einer Freundin damals gebetet und irgendwie habe ich einfach mir gedacht, gut, ich habe eigentlich nichts zu verlieren, weil es jetzt nicht so, dass ich wirklich glaube schon und habe mir gedacht, ich gebe dem Gott einfach mal eine Chance, wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn und wenn nicht, dann nicht und habe dann einfach Ja gesagt, genau.
Okay, und jetzt hat sich dein Leben danach verändert? Ich stelle mir jetzt gerade vor, meine Tochter würde mit 16 auf ein irgendwo wegfahren, sagen wir mal mit so einer intensiv religiösen Gruppe, ja, und kommt zurück und sagt jetzt. Also dann würde ich mir als Eltern denken, okay, was ist jetzt, was genau hat sowas? Warst du anders, als du zurückkamst? Keine Ahnung oder bist du dann ganz anders unterwegs? Keine Ahnung, ja.
Also ich war schon anders, glaube ich. Also ich habe mich anders gefühlt, als ich zurückkam. Ich hatte tatsächlich irgendwie, als ich zurückkam, wieder dieses, oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, wenn man sich für irgendwas begeistert und irgendwie plötzlich das Gefühl hat, es gibt so eine neue Perspektive, dass ich war echt irgendwie so wie verliebt und muss auch sagen, ich habe es gar nicht mehr irgendwie andere Sachen gesehen oder ich habe schon andere Sachen gesehen, aber ich konnte nicht wirklich verstehen, warum andere Leute diesen Gott nicht sehen oder nicht glauben, was bisschen intolerant vielleicht auch war und ich glaube auch manchmal Leute vielleicht verletzt hat um mich rum. Aber ich glaube, ich bin dadurch auf jeden Fall optimistischer geworden. Das hat mir irgendwie mehr Perspektive gegeben. Genau, ja.
Okay. Carsten, wie war das bei dir? Ganz andere Story, nichts mit China, nichts mit CVJM.
Total anders, ja. Schuld ist die Nicole, die da unten sitzt und hofft, dass ich nichts Peinliches sage.
da musst du wirklich hoffen.
Nein, also aufgewachsen in einem Elternhaus, also Mutter war streng katholisch, hat in einem katholischen Kloster Krankenschwester gelernt, hat sich dann doch für Ehe und Kinder entschieden. Hätte es auch immer gerne gehabt, dass ich katholisch werde. Vater war evangelisch, man konnte sich nicht so richtig einigen und geglaubt dann halt immer, aber mit Kirche echt nicht viel anfangen können. Also verstaubte Organisation ging gar nicht. Und dann waren wir in New Orleans und jetzt muss ich noch was anderes ausholen. Wir sind auf die City Church aufmerksam geworden durch eine Fernsehsendung und die Nicole dann, oh, da gehen wir mal hin. Und ich, oh nee, ey, komm, versucht das ganze Ding natürlich rauszuzögern und dann waren wir in New Orleans morgens früh noch ein bisschen mit Jetlag und ich habe einfach nur ein Frühstück gesucht und da standen so ein paar junge Männer mit Kaffee und ich dachte, ey, super, Frühstück passt. Hingegangen, ja, hat sie dann herausgestellt, nee, war nichts mit Frühstück, sondern war die Celebration Church von New Orleans, die uns dann bearbeitet haben, dass wir doch zum Gottesdienst kommen sollen. Und ich, oh nee, ey, jetzt kommen nicht Sonntag früh mit Jetlag, ohne Frühstück, ohne Kaffee in die Kirche. Geht gar nicht. Na gut, Nicole, dann, wie Frauen so sind, charmant. Das ganze Frühstück richtig gestresst. Ja, komm, da gehen wir hin, ist super und so. Ja, okay, irgendwann, ja, alle Männer wissen es, gibst du nach. Habe ich dann auch gemacht. Ja. Dann sind wir in den Raum gekommen, das war eigentlich so ein großer Besprechungsraum und standen so ein paar ja relativ langhaarige, verfilzte Heavy-Metal-Jungs auf der Bühne. Ich dachte, ja, jetzt bist du hier völlig falsch. Und die haben dann auch wirklich also richtig angefangen, also die haben echt heavy gespielt, coole Predigt gewesen. Da dachte ich, oh, Kirche geht auch anders. Und ja, da hatte sie dann dadurch ein dickes Trumpf im Ass. Und dann sind wir auch irgendwann mal in die City Church gegangen. Fand ich dann auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Hab mir dann die Podcasts reingezogen, hab mir dann auch Worthaus gegeben, diverse Sachen. Ja, wenn, dann mache ich es wissenschaftlich, ich kann da leider nicht drüber hinaus. Und im Nachhinein hat es alles Sinn gemacht, weil ich dann ja viel gläubiger geworden bin, tiefen Kontakt bekommen habe. Und dann ist meine Mutter auch kurioserweise nach der Zeit relativ schnell gestorben und ich glaube, ohne dieses Abholen und Glauben vorher hätte ich den Tod meiner Mutter nicht so verarbeiten können, wie ich es dann habe. Also das wäre, ohne wäre es richtig doof gewesen. So ist also eine gute Portion Hoffnung da geblieben und von daher glaube ich, sollte das genau so sein, wie es war.
Schön. Sag mir doch, ich habe noch eine letzte Frage an euch beide, da kannst du mit beginnen. Du hast es jetzt gerade zum Schluss so ein bisschen angedeutet. Was würdest du sagen, das hat mich am Glauben angezogen? Jetzt nicht das Äußere, dass da Kaffee gab und dass das cool war, sondern also das ist ja auch anziehend, das ist auch wichtig. Aber was ist das, oder andersrum gefragt, was würdest du wirklich vermissen, wenn du nicht glauben würdest oder könntest? So, gibt's so.
Oh, ja. Die ist furchtbar schwierig, die Frage. Weil ich glaube einfach, klar, vermissen ist der Sonntag früh, weil verändert hat sich was, weil wir sitzen jetzt auf einmal jeden Sonntag hier. Ich mache nicht meine Aquarien sauber. Die Leute sind toll. Toll ist natürlich diese Perspektive. Also einfach dieses, da gibt's nicht eine Hoffnungslosigkeit. Ich sage immer, der Atheist ist eigentlich der ärmste Mensch der Welt. Für den endet das Leben mit dem Tod und dann ist Schluss und totale Hoffnungslosigkeit. Die Werte finde ich natürlich auch total spannend, keine Frage. Hat auch ein bisschen was verändert. Also ich versuche jetzt durchaus freundlicher und netter mit meinen Mitmenschen umzugehen. Gebe auch dem Obdachlosen in Würzburg noch öfter mal was in seinen Beutel, als ich früher schon getan habe. Und ich glaube aber, dieses Anziehen vom Glauben, ich denke, da das kann man nicht definieren. Mhm. Ich glaube, bei mir war es einfach so, es hat mich irgendwann gegriffen und ich habe einfach keine Chance mehr gehabt. Also das war jetzt auch nicht, ich will da jetzt glauben, ich finde das jetzt cool, sondern es gab für mich einen Punkt, da hatte ich keine Wahl mehr. Da war das entschieden. Also deshalb, ich glaube auch, die Leute, die nicht glauben, die haben einfach nur im Augenblick noch das Pech, dass sie nicht von Gott angesprochen wurden. Aber wer weiß, das kommt bei dem einen oder anderen, kommt das noch. Ich guck da jemanden an.
Okay.
Ja, jetzt kannst du überlegen.
Was würdest du zu derselben Frage sagen? Oder wenn ich sie anders formuliere, vielleicht auch noch mal damals, als du da in China da mit irgendwelchen Menschen unterwegs bist, was war das Attraktive? Was war das, wo du sagst, deswegen interessiert es mich?
Also ich würde, glaube ich, sagen, es war so ein bisschen auch was Geheimnisvolles. Also da war irgendwas und ich konnte nicht wirklich sagen, was es war. Aber ich habe irgendwie so eine Kraft oder Hoffnung auch gespürt und die Freundin, mit der ich damals dann gebetet habe, als ich letztendlich diese Entscheidung getroffen habe, die hatte auch eine ziemlich krasse Lebensgeschichte, weil sie eigentlich sehr krank war in ihren jungen Jahren schon und hatte aber trotzdem total viel Kraft und Hoffnung und war total positiv irgendwie. Ja, und ich fand es einfach faszinierend, dass sie da aus so einer Sache, die für mich so komplett neu war, so viel Kraft geschöpft hat. Ja.
Ich danke euch sehr für das Gespräch. Jetzt habt ihr so ein bisschen reingeschaut in zwei Leben und wie Evangelium so in Lebenswege so reinkommt und die Wege dann auch irgendwie anders weitergehen. Evangelium heißt ja gute Nachricht. Im Römischen Reich war das sozusagen, die Verkündigung von Evangelium war sozusagen so eine kaiserliche Verlautbarung über irgendwas Tolles, was jetzt verkündet wird. Evangelium. Gute Nachrichten. Was ist da jetzt gerade runtergefallen? Ach so, ja. Gute Nachrichten sind, finde ich, etwas Wunderschönes, machen das Leben wirklich anders. Also ein Leben ohne gute Nachrichten oder mit wenigen guten Nachrichten ist nicht dasselbe. Versuch mal, dich in das Gefühl reinzudenken, was du hast, wenn eine gute Nachricht dich erreicht. Ich habe überlegt, und natürlich letzte Woche gab es tatsächlich eine Reihe gute Nachrichten in meinem Leben. Nicht alle waren an mich gerichtet, manche habe ich nur mitgekriegt, dass ein anderer oder eine andere sie erreicht hat. Aber dieses Gefühl, das die gute Nachricht auslöst, habe ich so ein bisschen mitgefühlt. Und manche, da war ich auch selbst der Empfänger. Also ein Arzt sagt einer Patientin, morgen dürfen Sie nach Hause. Das ist ein geiles Gefühl. Vor allen Dingen, wenn du es nicht geahnt hast. Aber wenn du es geahnt hast, dann ist es nicht mehr ganz so groß. Dann wusstest du schon, es geht mir besser so. Aber ein Arzt, der einen Patienten nach Hause lässt, yeah. Eine Studentin erfährt, ich habe den 450-Euro-Job. Schon im Gespräch sagt man, sie wollen wir haben. Yeah. Ich bitte jemanden um etwas auf digitalem Wege und warte auf Nachricht und irgendwann macht es Pling und die Nachricht kommt. Ja, du kannst bei uns übernachten. Ja, ich kann dir helfen. Ja, Terminverschiebung geht klar. Das sind alles so Beispiele aus der letzten Woche. Ja, der gewünschte Artikel ist wieder verfügbar. Oder eben einfach, ja, ich habe Zeit. So. Und der Tag ist ein ganz anderer, oder mindestens sagen wir mal, die nächste Stunde verläuft ganz anders, als wenn da gestanden hätte, nein. So. Gute Nachrichten. Die zwei Buchstaben Ja, habe ich jetzt gedacht, bilden eigentlich, die gehören zu den schönsten Worten, die so unser Ohr erreichen in unserem Leben. Ja. Ich weiß, es kann auch blöd sein. Ja ist total schaden. Also es kann auch ein schlechter Satz mit Ja beginnen, das ist mir schon klar. Aber so meistens ist Ja, vor allen Dingen, wenn wir gefragt und gehofft haben und es kommt Ja, eine gute Nachricht. Ja. Ja, ich will, haben manche von euch schon mal gehört, ist die schönste Nachricht, die man so kriegen kann. Und wenn du dieselbe Frage stellst und du hörst dann, nein, tut mir leid, dann wird der romantische Heißluftballon zur Hölle im restlichen Verlauf, ne, den du geplant hast, um diese Frage zu stellen. Und du hörst nein. Ja, ich will. Die großartigsten Nachrichten, ich habe dann so ein bisschen überlegt, kann man diese Nachrichten so ein bisschen kategorisieren, die guten Nachrichten? Ich glaube, die großartigsten Nachrichten hören wir eigentlich dann, wenn wir in Schwierigkeiten stecken und die Nachricht ist, dass die Schwierigkeit vorbei ist. Also dieses, du bist wieder gesund. Herr so und so, das habe ich letzte Woche von jemandem gehört, wir haben das passende Spenderorgan für Sie gefunden. Das ist eine Nachricht. 30 Minuten Zeit, um zu sagen, ob du operiert werden willst oder nicht. Krass, aber ändert das ganze Leben. Also da, wo Angst, Not, Leiden dadurch beendet wird durch diese Nachricht. Ich schätze, das sind die Nachrichten, die uns am stärksten mit diesem Gefühl beschreiben, was ich euch so ein bisschen ins Gehirn reden will jetzt hier gerade. Also ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man mal dabei war, wie ein Krieg beendet wurde und wie die Nachricht des Kriegsendes durch die Straßen geht. Ich frage mich, wie man sich dann fühlt. Oder wenn du die Nachricht eines Freispruchs bekommst. Oder wenn die Nachricht lautet, gutartig. Also gute Nachrichten können dein Leben verändern. Eine andere Art von guten Nachrichten ist die neue Welten eröffnen. Also Vorfreude auf Ereignisse auslösen. Die sind noch gar nicht da. Es ist nicht was passiert, sondern es wird was passieren und du erhältst jetzt Nachricht davon. Also du wirst Papa. Fände ich jetzt zwei der schönsten Nachrichten, die ich mal gehört habe. Du wirst Papa. Es wird schneien. Du bist ja fast auf derselben Ebene. Aber oder Jemand macht einen elektrisierenden Vorschlag. Also lass uns ans Meer fahren, übernächste Woche. Lass uns das und das auf die Beine stellen. Lass uns eine Kneipe gründen. Also lass uns mit etwas beginnen. So, also Nachrichten, die irgendwie diese Zukunft aufreißen. Eine weitere Art guter Nachrichten, finde ich, sind Worte, die jemand dir sagt. Und ich habe sie jetzt mal unter dem Überschrift Kompliment zusammengefasst. Auch wenn ich jetzt gar kein klassisches Kompliment nenne. Also einfach die Nachricht, herzlichen Glückwunsch zu der Klassenarbeit, 1-. Das ist ja im Grunde ein Kompliment. Ne? Jemand sagt dir, gut gemacht. So. Oder ich habe es mal gelesen, finde ich sehr gut. Oder wir würden Ihnen gerne mehr Verantwortung übertragen in unserem Unternehmen. Oder hey, du hast Talent. Also so, diese Nachrichten, die dir etwas über dich sagen. Gestern gratulierte mir ein Kollege zu meinem Arbeitsplatz. Also ich hatte ihm ein bisschen was von CC erzählt, nur über eine Mail, kurz. Und da sagt er, Glückwunsch zu der Kirche, in der du da arbeiten darfst. Also eigentlich ein Kompliment eher an euch, aber mir machte es bewusst, ja, geil eigentlich, so. Ja. Das sind alles so kleine Evangelien, wenn man will. Gute Nachrichten, sie betanken dich mit Leben, sie machen den Tag hell, sie erzeugen ein Gefühl von Wert jetzt bei dieser letzten Kategorie, Vorfreude, Glück, weil irgendwas abgewandt ist oder weil irgendeine Nachricht einfach so großartig ist. So, ich hoffe, bei euch ist das Gefühl angekommen, was gute Nachrichten in uns auslösen. Deshalb macht gute Nachrichten überbringen übrigens so viel Spaß. Also das kann man richtig genießen, wenn man schon etwas weiß und weiß, ich darf es den anderen sagen und es wird ihn freuen. So, jetzt ist das Evangelium, das Jesus von Nazareth predigt, ja dieses, das Reich Gottes, was hier steht, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Ich finde das Wort, das Himmelreich, so wird es, glaube ich, Matthäus sagen, denselben Satz, irgendwie noch schöner. Das Reich Gottes, das Himmelreich ist nah. Also es ist soweit, Gott tritt in euer Leben. So, jetzt habe ich mich gefragt, deswegen habe ich die beiden das eben auch gefragt, was ist eigentlich das Verlockende an dieser Aussage? Was ist daran eigentlich so eine gute Nachricht? Das Reich Gottes ist nah. Was löst dieses Wow-Gefühl aus? Beide haben, also Sarah hat eben so ein bisschen gesagt, dieses Zuversicht haben, dass Glauben, dass jemand da an meiner Seite ist, der mich trägt, so und so ähnlich klang das, mindestens als Carsten das gesagt hat, das hast du Optimismus gesagt, jedenfalls habe ich das so gehört sozusagen, also diese Zukunft zu haben irgendwie. Ich habe nachgedacht, was mich am Evangelium anzieht und anlockt, ich würde sogar sagen, zum Glauben verführt, ja, also in der Bibel ist manchmal von Honig die Rede, da wird manchmal etwas verglichen, etwas Gutes, Göttliches und dann steht da, das ist wie Honig. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so grandios, aber man kann sich vorstellen, was gemeint ist, ne? So, dass dieses so Süße, du kannst dich dem kaum entziehen, so dieses Verlockende. Ich habe überlegt, was ist das für mich? Und das Erste, was mir einfällt, ist diese Nachricht, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Jetzt fühle ich mich nicht dauernd einsam. Ich meine mehr dieses, du oder ihr seid in dieser Welt nicht allein. Dein Schöpfer ist bei dir. Und egal, wie es gerade läuft, es gibt sozusagen keine Gottverlassenheit. So kann man sich fühlen, aber das gibt es nicht. Das macht meine Welt, wenn mich diese Nachricht erreicht, natürlich zu einer völlig anderen, auch wenn es genau dieselbe Welt bleibt, aber in dieser Welt nicht allein zu sein, das würde mich wirklich treffen, wenn ich erkennen müsste, dass alles ist Illusion. Wir sind doch allein. So, und dann dieses, dein Leben ist sinnvoll. Und zwar einfach so, also nicht, weil du großartig sinnvolle Dinge tust, sondern weil du da bist. Du bist hier so erwünscht auf dieser Welt. Das allein macht schon Sinn, dass es dich gibt. So. Und du wirst nicht im kalten Dunkel des Nirgendwo verschwinden, wenn du eines Tages von dieser Welt abtrittst. So. Also sozusagen die Antwort auf die große Lebensfrage, und das ist meine Lebensfrage, wo geht es eigentlich hin nach dem Leben? Ja, das ist schon eine meiner Lebensfragen, Carsten hat das eben auch angesprochen. Das ist aber nicht jedermanns Lebensfrage, muss ich sagen. Also manche Menschen finden das überhaupt nicht so wahnsinnig dramatisch, so zu denken, dass es danach alles aus ist. Aber für mich ist das schon eine. Und da lautet sozusagen die Antwort ja. Also ja, da geht, du bist dann getragen. Jetzt schon und dann schon. Du bist nicht einfach so zufällig da. Und das Dritte, was ich dann dachte, was mich elektrisiert oder was mich anzieht, so wie Honig irgendwie, ich gehöre zu den Menschen, die schon mal zum Pessimismus neigen. Ich nenne das dann natürlich Realismus, aber Pessimismus. Und diese Nachricht, dass dieses Universum getragen ist von einem Wesen, Gottheit, das beste Wort ist Vater, auch wenn es nur ein menschliches Bild für ihn ist, aber der komplett gut ist und dieses Gute auf dieser Welt ausbreiten will. So, der deshalb sagt, das Himmelreich ist nah und das ist was Gutes. So. Dass diese Richtung, in der wir unterwegs sind, nicht Hölle, sondern Himmel ist, nicht Untergang, sondern geheilte Welt, obwohl es ja so anders aussieht. Das ändert meine Welt schon deutlich, also mein Blick auf diese Welt. Ich liebe sozusagen am christlichen Glauben, dass es die Welt nicht so in linearen Kreisläufen denkt, so immer wiederkehrend, sondern linear. Also habe ich eben linearer Kreislauf gesagt, das ist natürlich Quatsch. Es denkt es in linearen Kreisläufen, nicht in wiederkehrenden Kreisläufen, sondern in linearen, wie eine Geschichte. Es ging los und es geht wohin. Es kommt nicht einfach alles immer wieder. So. Und als Pessimist höre ich dann die gute Nachricht, du steckst in einer guten Geschichte. Egal wie sie jetzt gerade, du steckst in einer guten Geschichte. Gestern habe ich den Film Kapernaum oder Kafarnaum, ich weiß nicht genau, gesehen. Er hat in Cannes Standing Ovations bekommen. Ein Junge schlägt sich durch die Slums von Beirut und schlägt sich durch sein Leben. Und sein Leben ist scheiße und das findet er auch und er verklagt am Ende seine Eltern dafür, dass sie ihn auf diese Welt brachten und der Junge lächelt in dem ganzen Film nicht. Er wird einem schon sympathisch, weil er so ein Kämpfer ist und auch ein großes Herz hat, aber mit ernsten, traurigen Augen kämpft er sich durch diesen Film. Jetzt ist ein bisschen Spoiler-Alarm, aber ich glaube, der Film ist trotzdem gut, auch wenn man, es geht da nämlich nicht so sehr um die Story, sondern mehr um die Eindrücke dieses Films. Man sieht ganz zum Schluss in der Großaufnahme sein Gesicht, dieses Jungen, der sich durch das Leben kämpft. Und ein Fotograf sagt ihm, lächle mal. Und dann lächelt er und dieses Gesicht ändert sich unglaublich und der ganze Film wird vom Ende her in ein anderes Licht getaucht. Obwohl es noch dieselbe Geschichte ist. Also am Ende ist Lächeln. So, deshalb bin ich gerne in der Nähe Gottes, weil ich das glauben kann. Das zieht mich an. Diese drei Dinge jetzt mal, die mich da beschäftigen, wenn ich mich frage, was zieht mich eigentlich an am Evangelium? Und jetzt ändert das Hören der guten Nachricht unseren Weg natürlich nur dann, wenn man ihr glaubt. So, Jesus fordert ja dazu auf, hier, muss ich jetzt wieder drehen, ja, ich glaube, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist ja jetzt nicht immer so leicht, etwas zu glauben, wenn man Gründe hat, es nicht zu glauben. Und irgendwie bleibt es ein Mysterium, warum ich glaube. Also mir bleibt das selbst ein Mysterium manchmal. Oder Carsten oder Sarah oder du oder wer. Warum man etwas zu glauben beginnt, was ja erstmal nicht auf der Hand liegt. Also das sieht ja eher so aus, als ob das Himmelreich nicht nahe ist. Und wir doch allein sind. Wenn man einfach sich mal so umguckt. Klar ist schon, nur wenn ich etwas glaube, verändert es meine Welt. Also, oder verändert sich mein Blick auf die Welt, so. Das Evangelium verändert die Welt trotzdem, ob ich das glaube oder nicht, aber mein Blick ändert sich nur, wenn ich etwas glaube oder ändere ich meine Lebenseinstellung so. Jesus sagt ja hier, tut Buße und glaubt. Tut Buße, das kommt von Luther. Das Wort, was da steht, also, das kann man schon so übersetzen. Tut Buße beschreibt aber nur einen Aspekt dieses Wörtchens, was da eigentlich steht. Es gibt das schon, dass Menschen merken, wenn Gott existiert und wenn der mich liebt und wenn der mir nahe ist, wow, dann muss ich umkehren. Weil, keine Ahnung, dann muss ich sagen, das tut mir leid, wie ich bisher gelebt habe. Das, ich war falsch unterwegs oder so. Das gibt es. Und deswegen kann man dieses Wort, was da steht, ich sage gleich, das heißt Metanoia, ist ein Aspekt dieses Umkehrens, tut Buße. Das Wort Metanoia heißt eigentlich mehr sowas wie umdenken, neu denken, den Sinn verändern. Eigentlich steht hier, ändere dein Denken und glaube an das Evangelium. Und mir leuchtet ein, ich müsste anders denken, um anders zu leben. Zu glauben, dass das Reich Gottes nahe ist, das bedeutet, auch im Umkehrschluss, dann anders über mich und die Welt und Gott zu denken. Jetzt will ich aber manchmal nicht umdenken, weil ich finde manchmal meine Gedanken ganz schön passend und richtig. So. Und ich höre dann gar nicht so gern, dass einer sagt, hey, denk um. Ah, so. Oder ich kann nicht anders denken, weil ich sehe doch, wie es ist. Was lässt mich dann glauben, wenn ich nicht will oder nicht kann? Was lässt mich umdenken und glauben? Also das, was mich da anzieht am Glauben, das spielt da rein, aber deswegen kann es ja trotzdem noch einfach Illusion sein. Also habe ich noch weiter gedacht und dann gedacht, der Grund liegt in diesem Mann. Der Grund letztlich liegt in diesem Mann, der das sagt. Das Attraktivste, was der christliche Glaube zu bieten hat, das Verführerischste, das Verlockendste, das Schönste, Beste, ist der, der damals, als er sagte, Jesus von Nazareth genannt wurde und später, als Menschen an ihn als Sohn Gottes glaubten, Jesus Christus. Etwas Überzeugenderes haben wir als Christen nicht, sag ich mal. Also wenn er nicht reicht, dann gibt es nichts, was wir noch aus der Tasche ziehen können, wo man sagt, aber deswegen lohnt es sich vielleicht. Wenn dich dieser Mensch nicht ergreift, dann will ich jetzt nicht sagen, schau mal in einer anderen Religion vorbei, aber dann glaube ich, wird dich schwer etwas anderes mehr erreichen oder langfristig erreichen. Dieser Mensch lebte tatsächlich mit einem anderen Sinn, einem anderen Denken, einem anderen Blick auf die Welt. Aus einer anderen Kraft, als ich sie so zur Verfügung habe. Mit einer ganz anderen Liebe für Menschen. Der ging auch irgendwie in einer ganz anderen Richtung. Er folgte einer völlig anderen Idee, wie diese Welt geheilt werden könnte. Geheilt werden wird. So, er kannte einen anderen Gott als den man sich so zusammenreimen kann, wenn man einfach mal sich umschaut. Deswegen nannte er ihn Vater, eigentlich sogar Papa. Dieser Mann begegnete normalen Leuten, fiesen Leuten, netten Leuten, sympathischen Leuten, anderen Leuten, die alles andere als sympathisch sind. So, und trotzdem betrachtete er jeden Menschen, dem er begegnete, als wertvolles Geschöpf, den zu lieben es lohnt und den kennenzulernen ihn interessierte. Dieser Mensch litt und vergab denen, die ihn quälten, als ob er so eine unerschöpfliche Quelle an Barmherzigkeit einfach so mit hat, die du nicht, egal was du ihm antust, in Ablehnung drehen kannst. Dieser Mensch starb und sagte vorher, das sei unsere Rettung. Er glaubte, dass diese Welt so tief in Schuldverstrickungen steckt, dass sie erlöst werden muss, wie jemanden, den man befreit, und dass sein Sterben diese Erlösung sei. Dieser Mensch überwand den Tod und lebte, sagen die Zeitzeugen, deren Texte wir heute noch lesen. In diesem Menschen wurde sozusagen das, was Reich Gottes ist, abgebildet oder real. Und deshalb ist dieser Mensch, dem ich glaube, dass das Evangelium, was er sagt, wahr ist. Mehr dran komme ich nicht, wenn ich frage, warum glaube ich das eigentlich, als an diesen Menschen. Ich glaube, dass er zu Recht Sohn Gottes genannt wird und dass es sich lohnt, ihn zu glauben. Also ich würde sagen, eigentlich ist er selbst das Evangelium. Dieser Mann ist die Nachricht, dass eine Not beendet ist. So, wie die Nachricht vom Kriegsende. Dieser Mann ist selbst die Nachricht, die Ja lautet, also die Antwort auf eine Frage, die Ja lautet. Dieser Mann ist die Nachricht von guten Aussichten, von Zukunft, von anbrechendem Leben. Dieser Mann, wenn der tut Buße sagt, dann klingt das fast wie ein Kompliment. Weil wenn der tut Buße sagt, dann schwingt damit, du bist wertvoll. Gut, dass es dich gibt. Kehr um, komm rein. Hier wird gefeiert. So. Vielleicht ist es ja Zeit, dass du diesen Satz mal so hörst, als ob er heute zum ersten Mal gesagt würde und genau dir gesagt sei, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und so wie die Sarah das eben sagte, dann einfach mal schaust, wo dich das hinführt, wenn du das glaubst. Und das ist jetzt nicht nur so eine Message an Leute, die sagen, ich glaube das eigentlich gar nicht, sondern an Leute, die wie ich seit Jahrzehnten glauben. Weil ob ich glaube oder nicht, ich würde fast sagen, das muss ich jeden Tag neu entscheiden. Wenn das nicht nur eine Sache im Kopf ist, sondern etwas, was tatsächlich mein Leben prägen soll. Jetzt feiern wir zusammen Abendmahl und die Band kann schon mal nach oben kommen. Und wir feiern das immer so, dieses Abendmahl, dass euch das die völlige Freiheit gibt, daran teilzunehmen oder nicht, zu überlegen, wann ihr das tut oder nicht. Also da hinten steht so Brot und Saft und ihr könnt während der vier Lieder, die wir jetzt hören, also da könnt ihr mitzählen, nach dem vierten Lied ist es dann vorbei, aber könnt ihr irgendwann aufstehen und dahin gehen, wenn ihr mögt. Wenn ihr denkt, ja, das passt jetzt für mich. Jesus nannte das, was wir dann tun, wenn wir Abendmahl feiern, Verkündigung. Der sagte, damit verkündigt ihr etwas, wenn ihr das tut. Die gute Nachricht vom anbrechenden Reich Gottes, vom uns nahen Gott, machen wir erlebbar, indem wir Abendmahl feiern. Indem man ein Stück Brot isst und Saft trinkt. Das ist ja eigentlich eine komische Idee, aber so ist er. So ist dieser Mann. Macht das, damit verkündigt ihr was. Weil jeder, der daran teilnimmt, sagt im Grunde damit, ja, dieser Mann, Jesus Christus, starb für mich. Und ich glaube ihm, und ich glaube ihm, dass es sich lohnt, den Weg mit ihm zu gehen. Und ich will den Weg, das sagt ihr damit übrigens auch, wenn ihr da so ein Stück Brot und Saft nehmt, ich will den Weg auch mit denen gehen, die wie ich dahin gehen und die zu dieser weltweiten Christen gehört. Also ich gehöre auch irgendwie zu denen. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. So, aber ich gehöre auch irgendwie zu denen, zu dieser Gemeinschaft. Die gute Nachricht heute am 2. Februar 2019 lautet also, komm, auf welchem Weg du auch gerade bist, denke neu, tu Buße, wenn das nötig ist, schlag eine neue Richtung ein und mach das einfach, indem du eben diese paar kleinen Schritte gehst bis darüber oder dorthin, wo Menschen dir Brot reichen mit den Worten Christi Leib für dich gebrochen und so einen kleinen Becher Traubensaft. Du bist übrigens eingeladen, egal welche Konfession du angehörst oder ob du überhaupt gar keiner angehörst, spielt keine Rolle. Du bist auch eingeladen, ob du dich für einen ganz großartigen Menschen hältst oder im Moment gar nicht viel von dir hältst. Das ist alles nicht wichtig. Gott schaut dich nicht mit so einem prüfenden Blick an, sondern im Gegenteil. Das ist so seine Art. Das ist der Mann, der Gott, der einlädt. Komm rein und sei dabei. Ich lese jetzt, sorry, dass ich euch so früh nach oben geholt habe und jetzt trotzdem noch rede. Ich lese jetzt die Einsetzungsworte vor. Dann singen wir viele Lieder zusammen. Ihr könnt irgendwann dahin gehen und das für euch entgegennehmen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt in meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.